Das ist der Kurswechsel, der Podcast über Menschen, die ihr Leben verändert haben.
Jetzt passiert es wirklich. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jetzt sind wir wirklich hier für die nächsten Monate auf uns allein gestellt.
Heute haben wir Hauke zu Gast. Hauke hat Meteorologie studiert und hat da auch ein Erasmus-Semester gemacht in der nördlichsten Uni der Welt in Spitzbergen. Nach dem Studium ist Hauke dann in die Klimaforschung eingestiegen und war da auch schon viel unterwegs, zum Beispiel als Teilnehmer in Messkampagnen und Forschungskreuzfahrten in den Tropen. Und worüber wir heute sprechen wollen, Hauke hat den Winter in der Antarktis verbracht, und zwar in der deutschen Forschungsstation Neumayer 3. Wie er auf die Idee kam und was er darüber denkt, das erzählt er uns jetzt selbst. Herzlich willkommen, Hauke.
Ja, moin moin, Johannes. Meine Begeisterung für die Antarktis ist immer noch riesengroß und ich freue mich, das hier mit euch zu teilen.
Kannst du dich an bestimmte Situationen noch besonders gut erinnern, was besonders eindrücklich war?
Also ich glaube, die erste Situation, die sehr eindrücklich war oder die einfach enorm war, war natürlich der erste Fußtritt in die Antarktis aus einem Flugzeug steigen. Das war enorm. Und dann steigt man aus diesem Flugzeug, betritt zum ersten Mal die Antarktis. Und ja, es waren irgendwie -2 Grad an dem Tag. Also es war nicht besonders kalt. Ja, man hat sich irgendwie was anderes vorgestellt, selbst als Meteorologe. Ja, und dann fliegt man mit einem kleineren Flugzeug, fliegt man dann weiter zu der Neumayer Station. Und dort empfangen einen dann alle Leute, die gerade vor Ort sind, empfangen einen. Man lernt das alte Team zum ersten Mal kennen. Eine weitere Situation ist dann, wenn der letzte Flieger sozusagen von der Station wegfliegt.
Was ist dann in deinem Kopf los?
Ja, da passiert dann sozusagen der Schritt, wo man realisiert, jetzt passiert es wirklich. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Jetzt sind wir wirklich hier für die nächsten Monate auf uns allein gestellt. Und ja, wir haben eher einen Freudentanz sozusagen aufgeführt. Also wir haben uns echt gefreut auf die Zeit, die dann kam. Ja.
Von wann bis wann warst du dort auf der Station?
Also ich war ein bisschen über ein Jahr dort. Wir sind dort im südhemisphärischen Sommer hingefahren. Das ist Dezember 2016 gewesen. Und dann sind wir zurückgeflogen im Februar 2018. Also ja, über ein Jahr war ich dort.
Was empfindet man, wenn man in der Antarktis nach draußen geht? Also was kann man sehen, was kann man hören und so weiter?
Ja, da hatte ich auch eine relativ naive Einstellung vorher. Als ich da runtergeflogen bin, habe ich irgendwie immer gedacht, dass die Antarktis komplett weiß ist, alles voller Eis. Ja, und dann sind wir gelandet in der Antarktis und tatsächlich gibt's da auch Berge und die sind nicht nur von Gletschern bedeckt und komplett weiß, sondern wir sind im Sommer da gelandet, also im südhemisphärischen Sommer. Und die Berge sind schwarz oder von Geröll bedeckt. Im Sommer, also die Temperaturen sind meistens trotzdem unter dem Gefrierpunkt. Es kann passieren, dass die Temperaturen kurzzeitig mal Plusgrade sind, aber die meiste Zeit sind es Minusgrade. An der Küste bei der Neumayer Station sind es so -5, -10 Grad im Sommer. Je nachdem, welches Wetter da gerade auch herrscht. Die Station steht auf Stelzen. Die ist eigentlich ein großer Klotz auf Stelzen, sag ich mal. Sie ist blau, weiß, rot eingefärbt. Das Rot, damit man sie auch in schlechtem Wetter relativ gut sehen kann. Wenn du von der Station so ein bisschen weiter weg gehst und zur Station zurückblickst, dann siehst du, dass die Station sich manchmal spiegelt oder dass die Station irgendwie dreimal so hoch aussieht, wie sie eigentlich ist. Aufgrund von atmosphärischen Schichtungen sieht man die Reflexion von der Station. Also ja, eine Fata Morgana sozusagen in der Antarktis.
Wusstest du, bevor du dorthin gegangen bist, schon, wie die Station aussieht und was dich da erwartet? Oder warst du dann überrascht, als du hinkamst?
Nee, die Station selber, die kannte ich schon aus Vorträgen vorher. Ich glaube, das, was mich am meisten überrascht hatte, war vielleicht noch die Größe der Station. Also die war doch größer, als ich mir das vorgestellt hatte.
Was fasziniert dich denn an den kalten Gebieten? Also warum wolltest du da hin?
Ja, die kalten Gebiete haben mich schon immer interessiert. Das Interessante an den kalten Gebieten ist, dass sie ja doch sehr vom Klimawandel beeinflusst sind. Und ich denke mir, dass wenn ich sozusagen das Klima studiere, was ich ja tue oder jetzt auch weiter erforsche, dann möchte ich auch aus diesen Regionen Erfahrung sammeln, möchte sozusagen nicht nur mit meinem Modell arbeiten, sondern möchte verstehen, wo die kritischen Punkte sein könnten, möchte das Wetter hautnah erfahren, um besseren Zugang auch zu dem Modell zu bekommen. Ja, ein anderer Punkt ist sicherlich auch, dass die Arktis und die Antarktis haben einfach Phänomene, Wetterphänomene, die es sonst nicht wirklich gibt. Also die Polarlichter sind sicherlich eins, was viele Leute kennen. Und ja, das hat mich auch fasziniert, die mal live zu sehen.
Und hast du auch gesehen dort vor Ort dann?
Ja, tatsächlich. Die Neumann-Station ist nicht ideal gelegen, aber wir haben doch einige Tage Nordlichter, beziehungsweise dort sind es ja vielleicht eigentlich eher Südlichter, beziehungsweise Aurora Australis ist der richtige Begriff.
Wieso hast du dich entschlossen, den Winter da zu verbringen?
Ja, tatsächlich hatte ich den Traum, dort mal zu überwintern. Ich habe einen Vortrag beim Deutschen Wetterdienst gehört und habe da von dieser Möglichkeit gehört, in der Antarktis zu überwintern und war davon begeistert. Ich glaube hauptsächlich, weil es halt eine ganz lange Zeit ist. Man hat die Möglichkeit, das Wetter in allen Saisonen mitzubekommen. Und ich glaube, das hat mich fasziniert. Und also die Neumann-Station wird häufig auch als internationale Raumstation gesehen, als so ein bisschen als Vergleich. Und ich glaube, da möchten vielleicht auch einige mal hin zur Raumstation. Und für mich war die Neumann-Station eine Station, die relativ nah schon an diese Raumstation rankommt. Und ja, deswegen war ich, glaube ich, auch noch mal mehr begeistert.
Wie kommt der Vergleich? Also ich habe mir auch gedacht, es ist vielleicht so wie in der ISS oder wie in einem U-Boot oder so. Aber was macht das für dich aus?
Ja, die größte Gemeinsamkeit zwischen der Raumstation und der Neumann-Station ist sicherlich die Abgeschiedenheit. Also auf der Raumstation ist man auf sein Team für mehrere Monate allein gestellt und genauso ist das auch in der Antarktis. Also im Winter kann man da keine Hilfe von außen erwarten, die einen sozusagen aus der Antarktis abholt. Man ist sozusagen für die Zeit im Winter ist man wirklich auf sich allein gestellt und das Team.
Ist es dann auch gefährlich?
Ich glaube nicht. Also man wird darauf sehr gut vorbereitet. Wir haben einen Brandschutzkurs gehabt für eine Woche, wo wir gelernt haben, wie man ein Feuerwehrmann oder Frau ist. Wir haben gelernt, uns aus Gletscherspalten zu retten. Ja, ich glaube, wir wurden darauf gut vorbereitet. Und ja, auch auf der Station wird einiges dafür getan, dass selbst im Ernstfall, wenn die Station sozusagen abbrennt, dass man trotzdem noch Zuflucht in einigen Containern sozusagen finden kann. Also ja, ich habe mich dort immer sicher gefühlt.
Aber sowas wie, keine Ahnung, die Heizung fällt aus und man erfriert oder man bekommt eine Blinddarmentzündung, sind das Dinge, die passieren können?
Ja, bei einem ärztlichen Notfall oder so, da haben wir Gott sei Dank einen Arzt mit in unserem Team und in der Station selber gibt's auch einen Operationssaal. Ja, zwei Kollegen von mir im Team haben auch noch eine extra Ausbildung sozusagen gemacht. Die haben in der Vorbereitungszeit gelernt, wie sie dem Arzt sozusagen das Besteck anreichen und ihm anderweitig assistieren können. Und wir haben auch eine Videoschalte zu einem Krankenhaus in Deutschland. Das hat sozusagen den Grund, dass dann auch Leute in dem Krankenhaus dem Arzt auch noch weiter assistieren können. Also es wird zum Beispiel ein Anästhesist dazu geschaltet, der dann aus Bremerhaven verfolgen kann, wie der Puls und die Vitalparameter sozusagen von dem Patienten oder in dem Falle Teammitglied, wie die sich entwickeln, um dem Arzt so zu assistieren. Genau. Und ja, wenn die Heizung ausfällt, also wir haben zwei Techniker, die sich damit auskennen, die sozusagen rund um die Uhr sich darum kümmern, dass die Station am Laufen bleibt und somit auch sozusagen sich darum kümmern, dass ich als Wissenschaftler und das wissenschaftliche Team sozusagen der Arbeit nachgehen kann. Und ja, das ist sicherlich nicht immer ganz einfach für die, gerade weil sie auch bei schlechtem Wetter irgendwie rausgehen müssen und vielleicht Reparatur vornehmen müssen oder die Station kontrollieren müssen. Ja, aber man hilft sich so gut es geht und ja, im Ernstfall, wie gesagt, es gibt eine Sommerstation in der Nähe von den Südafrikanern tatsächlich und dort würden wir im Ernstfall relativ einfach noch hinfahren können, wenn es wirklich, 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 wirklich ernst geworden ist.
Wie schwer ist es da genommen zu werden?
Ja, also pro Stelle sind es ungefähr 30, 40 Bewerber und davon kommen dann wahrscheinlich so 5 in die engere Auswahl, die dann interviewt werden und dann 1-2 Monate später hört man dann, ob man genommen wird oder nicht.
Und da gibt es ein Gespräch, also ich stelle mir jetzt vor, wenn das die ISS ist, dann muss man auf so ein Assessment Center und muss Tests machen mit crazy Geräten und so. Sowas gab es nicht da?
Also der wissenschaftliche Test, der findet im Auswahlgespräch statt. Dort wird man auf seine Nieren geprüft, ob man geeignet ist, dafür diese wissenschaftliche Stelle anzunehmen. Es werden auch ein paar Fragen zu deinem Sozialverhalten gestellt. Zum Beispiel, ob du schon mal mit mehreren Leuten für eine gewisse Zeit zusammengelebt hast. Also wenn man im Studentenwohnheim wohnt, würde ich sagen, hat man die Qualifikation schon. Genau, also da werden ein paar Fragen gestellt. Und dann, wenn man genommen wird, dann wird man ärztlich auch nochmal geprüft. Also vom Sehtest bis hin zu dem Blutgruppentest, damit sie wissen, welche Blutreserven sie vorhalten müssen, die dann in die Antarktis mitgeschickt werden. All das sozusagen wird dann in einem Test, wo man eigentlich schon die Stelle inne hat, abgetestet. Wenn man da natürlich die Tests nicht erfolgreich besteht, dann werden sie sicherlich sich nochmal um anderen Kandidaten kümmern.
Und wie hat sich das für dich angefühlt, als du dann die Zusage hattest?
Ja, das war phänomenal. Also ich habe schon als Kind sozusagen in der Schule davon geträumt und ja, hätte nicht gedacht, dass ich als junger Meteorologe schon auf die Neumayer Station kann und schon gar nicht als Überwinterer. Aber tatsächlich sucht das Alfred-Wegener-Institut, welches sozusagen die Neumayer Station koordiniert, junge Leute für das Team, Leute, die gerade ihr Masterstudium beenden oder beendet haben. Genau, und zu der Zeit war ich genau kurz vor Ende meines Masterstudiums.
Was, warum die gerne junge Leute nehmen?
Ich glaube, mit um die 30 ist einfach alles relativ neu noch und man kann sich auf verschiedene Sachen einstellen. Ja, und man bildet, glaube ich, relativ einfach ein gutes Team. Und ja, dann auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch schwer, Leute, die sozusagen schon eine Familie haben, zu begeistern, ein ganzes Jahr die Familie zurückzulassen. Also ja, ich glaube, wenn man um die 30 herum ist, ist es häufig der Fall, dass man halt noch keine eigene Familie sozusagen hat und es dann ein bisschen einfacher ist, sich für ein Jahr loszulösen.
Wie war das für dich dann, Dinge zurückzulassen? Also du hast ja auch irgendwas zurückgelassen.
Genau, klar. Es ist nicht so schwer gewesen, weil man kann halt mit seinen Freunden und mit seiner Familie auch in Kontakt bleiben. Also Telefonate sind durchaus auch von dort noch möglich. Die gehen dann halt via Satellit. Ja, und ich muss einfach sagen, mein Team war auch einfach toll. Also es hat sozusagen auch einiges ersetzt, was Familie und Freunde sozusagen zu Hause sonst für einen sind. Und dann ist dann sozusagen das Team vor Ort geworden. Und ja, ich würde sagen, wir sind auch heute immer noch gut befreundet und besuchen uns ab und zu. Von daher, ja, ich glaube, das Team ersetzt einiges und dann ist halt auch das sehr wichtig, dass das Team sozusagen wirklich gut auch zusammenpasst und harmoniert.
Hm. Wie entscheidet man, was man in die Antarktis mitnimmt? Also kann man, es ist unbegrenzt, man kann einfach mitnehmen, was man will, oder ist man da eingeschränkt, dass man nur einen Koffer mitnehmen darf?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich kann man relativ viel mitnehmen. Ich weiß nicht, ob dir Zagesboxen was sagen. Also es sind so Metallboxen, die sind vielleicht ja doppelt so groß oder so groß wie ein richtig großer Koffer. Und davon durften wir, ich weiß das gar nicht mehr genau, ich glaube 3-4 Kisten, wenn nicht sogar noch mehr, durften wir mitnehmen. Und ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, womit ich die füllen sollte. Die Klamotten, muss man sagen, außer den normalen Klamotten wie T-Shirts, Pullover und so, was immer noch das Private, die privaten Klamotten sind, wurden die Winterklamotten ja gestellt. Also Winteranzug und warme Schuhe, das wurde alles gestellt und das musste man sozusagen gar nicht selber mitschleppen. Deswegen, ja, so viele T-Shirts braucht man jetzt in der Antarktis auch nicht, dass man die Koffer mit voll kriegt. Ja, Bücher sind sicherlich eins, was viele mitnehmen.
Hattest du vielleicht so einen Luxusgegenstand, den man vielleicht eigentlich nicht braucht, aber der dir trotzdem voll wichtig war dann dort?
Ich glaube, das Schönste, was ich mitgenommen habe, war, dass meine Freunde mir Kalender gemacht haben, wo ich jeden Monat ein neues Blatt umwenden konnte, wo ich den Verlauf auch sehen konnte, wie Überwinterung so vonstatten geht, weil ja, zu manchen Zeitpunkten wünscht man sich vielleicht, dass man wieder nach Hause kann. Zu anderen Zeitpunkten wünscht man sich, dass es hoffentlich noch lange, lange, lange nicht zu Ende geht. Und ja, deswegen so ein Kalender hilft einem da schon irgendwie so ein bisschen den Fortschritt näher vor Augen zu bekommen. Und ja, ein Bild von Freunden ist nie schlecht.
Hattest du auch das Gefühl, dass du das Zeitgefühl ein bisschen verlierst dort?
Ja, das Zeitgefühl, ich glaube, ich hatte noch nie so ein gutes Zeitgefühl wie da, weil man als Meteorologe alle 3 Stunden aus der Station rausgeht und das Wetter beobachtet. Also das heißt sozusagen von Mitternacht bis 9 Uhr hatte ich schon Pause, da konnte ich mich schon schlafen legen. Aber ich glaube, ich hatte noch nie so einen guten Takt wie dort unten. Aber ja, die Monate, die verschwimmen dann schon mehr. Man denkt eher so in Perioden, wo die Sonne nicht untergeht, wo die Sonne noch leicht am Horizont zu sehen ist und die Periode, wo die Sonne sozusagen gar nicht mehr aufgeht.
Aber also normalerweise strukturiert man ja auch sein Leben mit Wochenenden und Urlaub und sowas. Das gab's ja dann nicht in dem Fall.
Ja, das Wochenende war für mich als Meteorologe was die schlimmsten Tage in der Woche, weil ich eigentlich genau das gleiche Arbeitskontingent hatte. Meine Beobachtungen habe ich alle Wochentage gemacht. Und wir haben sonntags immer geputzt, die Station, was jetzt nicht die beste Sonntagsbeschäftigung ist. Und ja, es gab auch Eintopf am Sonntag und Eintopf ist auch nicht mein Lieblingsgericht. Deswegen, ja, das Wochenende waren nicht die besten Tage für mich.
Okay, du sagst, du hast das Wetter beobachtet. Wie beobachtet man das Wetter?
Ja, also der Meteorologe oder die Meteorologin geht alle 3 Stunden vor die Tür und an der Neumayer Station sind wir eine der wenigen Stationen, wo wir sozusagen noch manuelle Beobachtungen machen. Also das, was man beobachtet, ist der Bedeckungsgrad, wie viele Wolken sind sozusagen am Himmel, dann wie viele Wolken sind in unterschiedlichen Höhenschichten, Wolkenschichten vorhanden. Ja, und dann sowas wie Schneefall. Neben den manuellen Beobachtungen gibt's dann auch noch digitale Beobachtungen oder ja Instrumentenbeobachtungen. Und dort haben wir wirklich alles vom Wind, Temperatur, Strahlung. Wir haben ein volles Observatorium dort. Genau, da muss ich halt aufpassen, dass die funktionieren. Das muss man auch sozusagen, lernt man auch in der Vorbereitung so ein bisschen, wie man Instrumente wieder instand setzt, Kabel irgendwie lötet oder ja, neue Kabel verlegt für ein neues Instrument oder so. Ja, aber das Wichtigste ist wirklich, es kann halt passieren, dass einige Sensoren eingefroren sind, weil es irgendwie ja sich Eis gelegt hat um die Instrumente und dann braucht man manchmal eine halbe Stunde, um die Instrumente wieder gangbar zu machen, weil es halt so viele sind und Wir haben zum Beispiel einen Temperatursensor auf 10 Metern Höhe und auch einen Windsensor. Und dort muss ich dann sozusagen auch hochklettern mit einem Klettergurt und die Instrumente dann in 10 Meter Höhe eisfrei machen. Und ja, je nachdem, wie viel Wind dort ist und wie kalt das ist, ist das halt schon auch gleich ein gutes Abenteuer zum Wachwerden morgens.
So wie Autokratzen bei minus 50 Grad.
Genau, so ungefähr. Genau, so sieht das aus.
Ich habe auch ein Video gesehen, irgendwo im Netz ist ein Video von dir. Also es geht so eine Tür auf von dieser Station, ganz, ganz langsam, so eine nach oben, so eine Rollladentür. Und dann kommst du raus mit zwei anderen Leuten und hast so einen riesen Ballon in der Hand. Und dann gehst du raus und ich will jetzt fast weg und dann lässt du diesen Ballon steigen. Ist es auch so eine, ja, ist es auch von der Klimamessung?
Ja, das ist tatsächlich eine Radiosonde, also ein Wetterballon, den ich täglich steigen lasse. Der Wetterballon misst dann Temperatur, Feuchtigkeit, Druck und Windrichtung und Windgeschwindigkeit in mehreren Höhen. Also ich lasse den sozusagen starten und dann steigt dieser Ballon für über eine Stunde in der Atmosphäre nach oben. Ich bin nicht nur der Einzige, der diesen Wetterballon dann steigen lässt, sondern global auf der gesamten Welt werden Wetterballone zur gleichen Zeit gestartet. Die Modelle, die Wettermodelle brauchen ja Daten und diese Daten von den Radiosonden sind besonders kostbar, weil sie mit die einzigen Messungen sind, die Profile durch die Atmosphäre bereitstellen. Und deswegen ist es da immer sehr wichtig, zur rechten Zeit diese Radiosonde steigen zu lassen. Und das kann dann manchmal auch in Stress ausarten. Du hast da ein erfolgreiches Video gesehen, denke ich. Aber manchmal platzt der Ballon auch beim Steigen lassen oder man hat den Ballon noch nicht mal fertig. Ja. Und dann hat man nochmal vielleicht so 10 Minuten, wo man einen neuen Ballon starten lassen kann. Und genau, das ist dann sozusagen der Stress, der dann ausatmen kann.
Mhm. Hattest du auf der Forschungsstation einen Rückzugsraum für dich, wo du für dich sein konntest, wenn du es brauchtest?
Ja, also im Winter, dort ist es dann wirklich nur das Team von 12 Personen. Also im Sommer wächst die Station dann an zu 50, 60 Leuten. Und im Winter hat man dann sein eigenes Zimmer. Im Sommer teilt man das mit den neuen Überwinterern. Das heißt, da ist dann sozusagen Überlappung. Aber für den Rest der Saison, wo man sozusagen alleine mit seinem Team ist, da hat jeder sein eigenes Zimmer. Und tatsächlich gibt's noch die Bibliothek im Eis, wie sie so schön heißt. Das ist ein einzelner Container, der so 100, 200 Meter von der Station entfernt ist. Und dort gibt's sozusagen Bücherregale und da kann man sich dann auch zurückziehen, wenn es sozusagen einem auch auf der Station zu viel wird.
Kannst du sagen, wie die Gruppendynamik sich da entwickelt hat über den Winter?
Ja, ich glaube, wir haben schon als Gruppe in Bremerhaven zusammengelebt. Also dort war sozusagen unsere Vorbereitungszeit und dort haben wir in Zweier-, Dreier-Wohnungen gelebt. Dort konnte man sich dann auch schon mal darauf einstellen, ob das für einen selber auch wirklich was ist, ob man sich das vorstellen kann, mit dem Team zu überwintern.
Wie lange war das?
Das war 3 Monate. Mit der Zusage hat man auch gleichzeitig sozusagen eine Adresse bekommen, die dann sagt, ab dem Datum wirst du in Bremerhaven an dieser Adresse wohnen, zusammen mit deinen Teamkollegen und Kolleginnen.
Und da gab es auch noch diese Vorbereitung, also wo ihr zum Beispiel gelernt habt, wie man Feuer löscht und sowas.
Genau, das waren dann sozusagen Exkursionen innerhalb dieser Vorbereitungszeit, die dann so meistens eine Woche gedauert haben. Also für den Gletscherkurs sind wir zum Beispiel in die Alpen gefahren für eine Woche. Für den Brandkurs sind wir nach Neustadt gefahren, weil sie dort sozusagen so eine Übungsstation haben. Genau.
Hast du dich wohlgefühlt in der Gruppe schon am Anfang oder hat es sich verändert, wie du dich da gefühlt hast?
Nee, ich habe mich schon recht wohl gefühlt. Ich glaube, was sich so verändert hat mit der Zeit ist, dass sich so Zweierpärchen gebildet haben. Ja, man weiß, dass man mit einer bestimmten Person am besten klarkommt. Und ich glaube, es gab so Blöcke, also jeder hat sozusagen seinen Partner gefunden, um mit dem vielleicht über schwierigere Situationen zu reden oder so.
Bisschen zu lästern.
Ja, zu lästern. Ja, vielleicht auch das. Genau, aber ja, ich glaube, das fand ich ganz spannend eigentlich zu sehen, dass jeder seinen besten Freund sozusagen im Team findet und dass das durchaus unterschiedliche Leute sind.
Du hast auch schon gemeint, ihr seid heute zum Teil noch in Kontakt. Ist es dann, also sind es hauptsächlich diese Zweiergrüppchen oder gibt es auch Nachtreffen, wo sich alle treffen?
Nee, tatsächlich, das ist dann weiter gestreut. Es gibt Nachtreffen, das Alfred-Wegener-Institut organisiert jedes Jahr zu Mittwinter ein Treffen von allen Alumni's. Also da kann man sich dann auch sozusagen mit anderen Teams austauschen. Aber ja, wir haben uns auch so schon getroffen in größeren Gruppen nach der Überwinterung, ja.
Gibt es was du heute anders machen würdest?
Ich glaube tatsächlich nicht. Das Einzige, wenn ich nochmal eine Überwinterung machen würde, dann würde ich mir eine andere Station aussuchen, aber aus dem einfachen Grund, weil ich dann nochmal was anderes erleben möchte.
Okay. Was ich vorher vergessen hatte zu fragen, hattet ihr mal so einen Ausflug oder so, wo ihr dann Pinguine gesehen habt oder zum Spaß einfach irgendwie hingefahren seid?
Ja, die Pinguinkolonie, die größte Kaiser-Pinguinkolonie ist tatsächlich unweit von der Neumayer-Station. Deswegen hatten wir auch das Filmteam bei uns, die sozusagen über diese Kolonie einen Dokumentarfilm gedreht haben. Und da haben wir durchaus auch regelmäßig Ausflüge hingemacht, um einfach die Entwicklung zu sehen, die Entwicklung von den Pinguinen. Wir sehen da ja das gesamte Stadium im Grunde von den ganz kleinen Pinguinen, von den Küken sozusagen, bis hin zu den ausgewachsenen Eltern. Und ja, wir warten natürlich auch immer dann darauf, dass das Meereis kommt. Also die Antarktis und die Station an sich sind auf einem Gletscher sozusagen gebaut. Und im Sommer schmilzt sozusagen dieses gesamte Meereis in der Antarktis weg oder zu den größten Teilen. Und dann im Winter dann kommt sozusagen das Eis zurück. Und ja, da warten wir dann sozusagen sehnsüchtig drauf, um dann auch Meereismessungen zum Beispiel zu machen. Und ja, wenn das Meereis zurückkommt, dann heißt es auch, dass die Pinguine sich dann dort bald niederlassen.
Weißt du, wo man den Film finden kann?
Den Film über die Pinguine gibt es beim BBC. Dynasties ist das Projekt, wo sie sozusagen mehrere Tiere von unterschiedlichen Kontinenten dokumentiert haben. Und eine Dokumentation handelt von den Pinguinen in der Antarktis.
Mhm. War es eine gute Entscheidung, in die Antarktis zu gehen?
Ja, ich bin sehr zufrieden damit, dass ich das gemacht habe. Ich würde es auch wieder tun. Ja, und ich kann jedem raten, der einen Job in der Wissenschaft hat, seinen Masterabschluss gerade macht oder jemand, der ein Koch ist, der mal was anderes erleben möchte, ein Arzt ist, der auch mal was ganz anderes erleben möchte. Es gibt einige Jobs dort unten und ja, es ist einfach eine Wahnsinnserfahrung, dort für ein Jahr zu überwintern.
Hast du in deiner Zeit dort was über dich gelernt?
Ich glaube, ich habe gelernt, dass ich das schaffen kann. Aber ich glaube, ich hatte auch nicht so große Zweifel daran. Also Freunde und Familie haben das, glaube ich, auch von Anfang an gesehen, dass das durchaus etwas ist, was ich gerne machen würde und was ich auch machen kann.
Ja. Mhm. Und hat deine Zeit dort deine Sicht auf manche Dinge verändert? Auf dein Leben jetzt zum Beispiel oder auf die Welt?
Es hat mir gezeigt, was man doch alles sozusagen im Team schaffen kann. Ja, man braucht gute Freunde, dann ja, kann man viel erreichen.
Okay, dann vielen Dank, Hauke, dass du deine spannenden Erfahrungen über deine Zeit in der Antarktis mit uns geteilt hast und bis bald.
Ja, vielen Dank, Johannes, für das Interview.
Wenn es dir gefallen hat, kannst du den Kurswechsel abonnieren. Du kannst auch anderen helfen, den Kurswechsel zu finden, indem du ein paar Sternchen dalässt. Schön, dass du dabei warst und bis bald im Kurswechsel.